It's BBC Byroid Courtside.
Der Podcast wird präsentiert von VFM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de.
Hallo Bayreuther Basketballfans und herzlich willkommen aus den Räumen der Bayreuther Sonntagszeitung zu Folge 11 von BBC Bayreuth Courtside. Heute zu Gast ist nicht nur der längste Spieler in unserem Kader, sondern auch unser Kapitän dieser Saison. Herzlich willkommen bei Courtside, Dejan Kovacevic.
Hallo, freut mich sehr.
Schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
Ja, gut. Training hinter mir gehabt, einen guten Powernap gehabt und jetzt bin ich hier.
Und wie sieht so ein typischer Tag in Bayreuth für dich aus?
Ja, also ich bin ja, Basketball ist ja meine Hauptaufgabe und nebenbei habe ich noch bei Cybex habe ich noch meinen Bachelor gemacht und habe da ein bisschen schon mal so reingeschnuppert. Und genau, mein Tag sieht so aus, ich stehe auf, erstmal mit dem Hund eine Runde Gassi, dann ein bisschen in die Arbeit fahren, bei Cybex die Sachen erledigen und danach mich auspowern im Training und dann je nachdem Recovery-Schlaf oder dann nochmal Training.
In was hast du einen Bachelor gemacht?
BWL.
BWL.
Genau. Ich wusste nicht genau, was ich machen will später und dann habe ich gesagt BWL, um zu schauen und am Ende hat es mir auch super gefallen. Bin jetzt auch fertig geworden und genau,
war cool. Super. Dann machst du auch für die Zukunft erstmal nichts verkehrt.
Genau.
Aha. Gehen wir mal ganz an den Anfang zurück bei dir. Du bist gebürtiger Münchner. Ja, hast dann deine ersten, sag ich mal, Basketballschritte in Fürstenfeldbruck und in Schwabing gemacht. Bist du zum Basketball, weil es in deiner Familie irgendwie Thema war oder warst du einfach schon sehr früh sehr groß?
Also meine Eltern sind ja aus Serbien und da ist Basketball, also Nationalsportart. Jeder spielt da Basketball und mein Papa hat früher auch Basketball gespielt. Laut ihnen sehr, sehr gut. Ich habe es leider nie gesehen, aber dadurch durch meinen Papa bin ich halt zum Basketball gekommen. Sehr basketballaffin. Meine Mama hat mich dann immer nach dem Fußballtraining zum Basketball noch geschleppt und am Anfang wollte ich gar nicht erst Basketball spielen. Und dann irgendwann mal hat es mich halt gepackt. Ich habe gemerkt, ja, ich bin ganz gut. Und dann habe ich gesagt, Basketball ist es. Und mein Papa hat sich sehr gefreut und meine ganze Familie in Serbien waren auch sehr positiv gestimmt.
Wie und wann sind deine Eltern nach Deutschland gekommen und wo kommen die eigentlich her in Serbien? Oder kommen sie aus Bosnien ursprünglich? Oder?
Die kommen aus dem serbischen Teil, also aus der Republika Srpska in Bosnien. Mhm. Die sind damals während dem Krieg geflohen und hierher gekommen und dann haben sie halt hier angefangen zu arbeiten und genau, dann haben sie mich bekommen und meinen Bruder und ja, jetzt bin ich da aufgewachsen. Also ich bin ein waschechtes Münchner Kind.
Ja, aber hast du noch irgendwie familiäre Kontakte nach Serbien? Bist du da ab und zu noch? Oder?
Ja, meine Familie, also die sind im bosnischen, also in der Republika Srpska im bosnischen Teil und genau, da ist meine Oma, meine Tanten, meine Onkel leben da alle und die versuche ich zweimal im Jahr zu besuchen. Es klappt manchmal besser, manchmal schlechter, aber ich freue mich immer, wenn ich da bin.
Das denke ich mir. Und du hast, glaube ich, dann auch für die serbische Jugendnationalmannschaft gespielt, oder?
Genau, ich habe damals U18 für Serbien noch gespielt, das Albert-Schweizer-Turnier. Dann habe ich mich kurz davor einen Blinddarm-OP hatte gehabt. Habe dann halt die EM damals nicht gespielt, dadurch kein offizielles Spiel gehabt. Und dann aber war ich dann für U20 für Deutschland
nominiert.
Und da hatte ich aber auch das Pech, dass ich zweimal vor den großen, also ich habe die ganzen Vorbereitungen gemacht und dann wirklich zweimal vor den großen Turnieren mich verletzt und dann kein offizielles Spiel für Deutschland gemacht. Aber die ganzen Vorbereitungsspiele und so, deswegen einmal für Serbien gespielt und für Deutschland.
Okay, und 2013 hast du es dann endlich zum großen FC Bayern München geschafft. Das ist wahrscheinlich so, als Junge, der aus München kommt, erstmal der Traum, oder?
Ja, genau. Ich habe damals, das war die erste MBBL-Saison, wo ich dann zuerst bei Schwabing gespielt habe, also bei IBAM. Und dann hatte ich richtig gutes Spiel gegen Bayern gehabt. Und ich weiß noch, da war es Vizla Pesic und Marco Pesic damals in der Halle.
Das hilft.
Und genau, danach kam der Kontakt irgendwie ganz schnell zustande. Und dann bin ich noch in der Saison gewechselt. Damals waren die Schwabinger, also der Verein Schwabing nicht so happy. Ich kann ja auch verstehen, mit einer Saison, also mich gehen zu lassen sozusagen. Aber für mich war das der richtige Schritt in Bayern. Wenn du in München kommst, willst du beim Bayern spielen und genau, dann wurden wir auch MBBL-Meister 2015 und das hat es dann sozusagen nochmal bestätigt, den Shit.
2017 hast du dich dann entschieden, also kam es zum ersten Aufeinandertreffen mit Robin Benzing, du bist nach Würzburg gegangen, aber so ganz aus Bayern hast du es nicht rausgeschafft, oder?
Nee, Würzburg war eine der coolsten Zeiten in meiner Karriere, das erste Mal weg von zu Hause. Ich habe zwar alleine gelebt, aber das erste Mal so mein gewohntes Umfeld verlassen.
20 oder wie alt warst du da?
Ich müsste 20 gewesen sein, genau, ungefähr. Und da bin ich nach Würzburg gegangen und erstens war cool, weil es nicht zu weit weg war und zweitens, wir hatten eine super coole Truppe mit Robin, Leon Kratzer, Mo Stucky, wir hatten ultra viel Spaß, wir waren auch super erfolgreich, Dirk Bauermann.
Playoffs gespielt, glaube ich, in dem Jahr.
Ja, das war also wirklich, wirklich cooles Jahr, hat sehr viel Spaß gemacht.
Und du hast ja schon in München und dann auch in Würzburg und in Braunschweig, aber mit einer Doppellizenz für die Pro B gespielt.
Genau.
Ne? Wie hilfreich findest du es denn allgemein für junge Spieler, wenn sie neben dem Training zum Beispiel mit dem BBL-Team auch in unteren Ligen Spielpraxis sammeln können?
zwei Seiten, finde ich. Auf der einen Seite mega cool, weil du halt viel Spielerfahrung am Wochenende haben kannst und dann halt trotzdem die Trainingserfahrung mitnehmen kannst. Auf der anderen Seite fand ich irgendwann mal, die Doppelbelastung war schon schwer, weil du halt meistens Training mittrainiert hast mit der ersten Mannschaft, dann noch in die zweite Mannschaft und als junger Spieler machst du halt alles mit, ohne nachzudenken. Aber dann war irgendwann mal so am Ende der Saison war halt so die Puste raus. Und da, ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen besser entwickelt durch die Zeit, was ich gehört habe, dass ein bisschen mehr auf Trainingssteuerung geschaut wird, aber damals war das schon sehr intensiv. Aber wie gesagt, das hat immer, du hast irgendwas im Training gesehen, was die Profis gemacht haben und hast versucht, das am Wochenende umzusetzen und dann waren vielleicht noch mal die ganzen Profis da bei den Spielen und so, war schon ganz cool, hat schon Spaß gemacht.
Wo siehst du denn spielerisch die größten Unterschiede zwischen BBL, Pro A, Pro B? Du hast in allen drei Ligen gespielt.
Die Physis, also Physis Nummer 1 und die Fehleranhäufigkeit, also Fehleranfälligkeit sozusagen. Also je höher du gehst, desto schneller wird ein Fehler bestraft. Und wenn du halt spielen willst, darfst du halt nicht viele Fehler machen. Das heißt, du darfst A, offensiv nicht zu viel den Ball wegwerfen oder dumme Entscheidungen treffen. Du musst halt versuchen, so oft wie möglich die richtige Entscheidung zu treffen und defensiv Rotation nicht verpennen, nicht 1 gegen 1 geschlagen werden, weil wenn du je höher du spielst, desto besser werden die Spieler auch. Und da laufen halt alle gefühlt mit der Athletik von D-Mac rum. Deswegen, ich glaube, das würde ich sagen. Also erstmal die Athletik, Körperlichkeit und dann halt so das Level of Error.
Mir ist das ziemlich deutlich am letzten Wochenende beim Spiel gegen Rasterfechter 2 aufgefallen. Es war ja eine sehr junge Mannschaft, die haben da 17-, 18-Jährige und da hast du es genau gesehen, dass die mit dieser Fehleranfälligkeit enorm Probleme haben. Ja, da hat dann eure Defense auf einmal noch viel effizienter funktioniert als vielleicht gegen andere Teams.
Ja, genau. Also man muss diese Fehler als junger Spieler machen dürfen. Das ist ganz wichtig und deswegen finde ich das, was Rasterfechter macht, super. Also ich bin ein großer Fan von dem Konzept.
Ich auch, ja.
Und vor allem auf dem Niveau Pro A ist wirklich Wahnsinn. Ist ganz wichtig, dass junge Spieler halt das Vertrauen vom Trainer haben und nicht gleichzeitig der Trainer die ganze Zeit Angst haben muss, so, okay, wenn es jetzt nicht läuft, verliere ich meinen Job und deswegen lasse ich lieber die Erfahrenen spielen. Aber genau, gegen Fechter fand ich auch, hat mir das dann irgendwie, meine Frau hat auch irgendwann mal gesagt, so, ja, die sahen alle so jung aus und so.
Die waren so jung.
Ja, die waren jung und so, aber nee, also das ist schon, man merkt dann schon irgendwann mal den Qualitätsunterschied.
Das erste Mal eine längere Heimat hast du dann in Crailsheim gefunden. Da warst du 3 Jahre, wahrscheinlich so mit dem eigenen Anspruch, dauerhaft ein BBL-Spieler zu werden. Warum hast du dich dann doch irgendwann entschieden, dass du vielleicht in der Pro A besser aufgehoben bist?
Crailsheim war, also wie gesagt, das war meine zweite Heimat. Wir kamen da an und da, also das war die erfolgreichste Zeit, die ich jemals erlebt habe. Wir waren 4. Platz in der Bundesliga.
3. sogar.
3. Also wir haben alles. Wir haben gegen Bayern Playoffs gespielt, das erste Playoffs-Sieg. Wir haben international das erste Mal gespielt mit TJ Shorts oder so. Das war wirklich Wahnsinn.
Komm ich noch drauf. Ja.
Wirklich Wahnsinn.
Ja.
Und für mich war das immer ganz cool, weil am Anfang hatte ich halt immer so eine coole Rolle, 10 Minuten. Jetzt nicht die größte Rolle, aber so, wo du sagst, okay, ich kann mich etablieren zum Bundesligaspieler. Und dann irgendwann mal war es halt so, mal hast du mehr gespielt, mal weniger, aber dann immer, wenn es halt wichtig war, war die Minuten halt weniger. Und du warst halt nicht der Spieler dann am Ende, der auf dem Feld stand, wenn die wichtigen Entscheidungen gemacht wurden oder wenn Spiele gewonnen werden sollten. Und dann habe ich einfach mal gesagt, ich habe jetzt 7 Jahre BBL gespielt, mal mehr, mal weniger, aber ich habe 7 Jahre das alles mitgemacht und ich wollte halt einfach mal am Ende des Spieles auf dem Feld stehen. Ich wollte mal der Grund sein, warum man Spiele gewinnt und nicht nur der Glue Guy oder immer so, was auch wichtig ist. Du brauchst immer solche Spieler in der Mannschaft, aber ich wollte halt einfach mal meine Minuten ein bisschen hochgehen und ich dachte mir, okay, entweder gamble ich ein bisschen in der BBL, dass es klappt, weil hätte klappen können, hätte nicht klappen können. Deswegen habe ich gesagt, ich will mal Pro A spielen und dann mal schauen, was passiert.
Mhm. Vielleicht noch eine Frage zu Crailsheim. Du hast ja auch unter Thomas Isalo gespielt. Also der hat euch ja, ich habe es gesagt, auf den 3. Platz, glaube ich, 2020. Das war diese Covid-Saison, die erste. Gecoacht, ist dann mit Bonn Champions League-Sieger geworden, dann mit Paris Eurocup-Sieger. Mittlerweile ist er, glaube ich, der erste Assistant-Coach bei den Memphis Grizzlies. Wie erklärst du dir denn seinen Erfolg mit seinen Teams als Coach? Was macht er denn anders oder besser als andere?
Also Thomas ist der beste Trainer, den ich hatte und der hat mir die Sicht auf Basketball komplett, also durch ihn habe ich eine komplett andere Sicht auf Basketball bekommen. Was Thomas macht, Details. Mhm. Der geht auf die Basic und sagt, keiner muss 13 Mal durch die Füße dribbeln kommen als Fünfer, zum Beispiel in meiner Position. Kam er an, ich kam ins Training, hab den Ball geworfen, Pull-Ups. Ja, so, Dejan, was machst du davon im Spiel? Ich so, ja, vielleicht das. Also nein. TJ hat den Ball, Trey Bell Haynes hat den Ball, Weezy hat den Ball. Du brauchst den Ball nicht. Lern, ohne Ball zu spielen. Lern, wie du dich bewegen musst. Und nicht nur im Training, sondern Individualtraining. Und so haben wir das angefangen. Und für jeden wurde, die Center haben die Aufgaben gemacht, die sie im Spiel machen sollten. Die Guards mussten trainieren individual, was sie machen mussten, die Point Guards das. Und dann am Ende wurde das alles zusammengesetzt, dass es harmoniert. Und dann halt defensiv, dass du halt, es gab ein paar Grundregeln, das musstest du machen. Und bei ihm war es halt was Wahnsinn ist, also er pusht die Spieler zu dem Limit. Trainings waren Horror damals, also wirklich vor dem Training, wir haben nicht gelacht, geredet, weil wir wussten, wie anstrengend das wird. Aber du hast halt irgendwann mal gemerkt, wenn du es machst, gewinnst du Spiele. Und das ist halt der Antrieb. Wenn du Spiele gewinnst, kannst du das machen, dieses Psychotraining sozusagen. Wenn du Spiele verlieren würdest, wird es irgendwann mal anstrengend. Aber dadurch, dass sie halt immer erfolgreich waren, pusht er die hin und deswegen, also der bringt dich nochmal Spiele auf ein ganz anderes Level.
Ja, es gibt auch keinen einfachen Weg zum Erfolg, ist da wahrscheinlich auch der Beweis dafür, ne?
Also ich glaube, irgendwann mal vielleicht, wenn du Ultratalent wie Kevin Durant oder Luka Doncic bist, dann ja, aber für Normalsterblichen, also du musst hart arbeiten und du musst das machen, was der Coach von dir will, damit du spielen kannst.
Du hast gerade kurz TJ Shorts erwähnt, der jetzt mit Paris für Furore sorgt in der Euroleague. Verfolgst du die Euroleague und ihn vielleicht seine Karriere noch ein bisschen, oder?
Also durch Paris, dadurch, dass sie jetzt in der Euroleague spielen, TJ habe ich zusammengespielt, mit dem Leon habe ich zusammengespielt, Seba Herrera, einer meiner besten Freunde, schaue ich richtig gerne. Ward zocke ich ab und zu mal mit dem und TJ, also zock mal ein bisschen Call of Duty.
Okay, cool.
Ein bisschen dadurch in Kontakt geblieben. Ich schaue also jedes Paris-Spiel an, wirklich. Ich bin jetzt wirklich so ein kleiner Paris-Fan und die Jungs in der Mannschaft.
Also ich auch, anderen Gründen.
Die ärgern mich immer so ein bisschen, da sagen sie, ja, die fragen mich, ja, wer glaubst du gewinnt? Und dann sage ich natürlich immer Paris, weil ich es hoffe und ich überzeugt bin von denen.
Gestern haben sie ganz bitter verloren.
Oh ja, ich habe es gesehen, das war Nigel Hayes, ja, das war Wahnsinn. Aber ja, nee, ich schaue mir das ultra gerne an und ich finde es halt, zum Beispiel bei TJ, ich schaue mir das an und ich denke mir wirklich so, wie gut kann man als Basketballspieler sein?
Ja, auch wie er gewachsen ist als Basketballspieler. Ja. Ich meine, spielt er auf dem höchsten Level, da war er sicherlich ein Kreisherr noch nicht, als du mit ihm gespielt hast, aber wie er es trotzdem schafft, auch obwohl er eigentlich physisch unterlegen ist, auch in der Euroleague, schafft er es trotzdem, sein Game dadurch zu ziehen.
Ja, der war damals, als wir ankamen, da war Backup Point Guard. Ja. Also ich habe ihn gesehen und ich dachte mir, okay, ich habe mit ihm zusammengespielt am Anfang, der hat seine 6 Punkte, 7 Punkte
in der Vorbereitung. Der kam aus Hamburg, glaube ich.
Genau, der hat seine 7 Punkte gemacht, hat solide gespielt, aber nichts Besonderes. Ja. Und dann irgendwann mal hat er gesehen, okay, er wurde Starter, ist die Confidence-Ding, er hat viel, viel mehr Verantwortung auf sich genommen und du hast wirklich gesehen, wie er sich von Monat zu Monat verbessert hat und das Selbstvertrauen, das er ausgestrahlt hatte, also das hat dich so angesteckt. Also TJ ist zum Beispiel der krasseste Gewinner, den ich jemals gesehen habe, weil viele Leute reden, ja, Gewinnermentalität. TJ lebt es jedes Spiel vor und das sieht man auch in der Euroleague. Nicht nur offensiv, sondern er ist auch einer der besten Verteidiger. Der werft sich hin, der nimmt Offensiv-Rebounds an.
Mit meisten Steals in der Euroleague.
Genau, der führt es an und die Mannschaft folgt ihm. Und deswegen ist er für mich auch MVP dieses Jahr. Mal schauen.
Ja, schauen wir mal. Das ist bestimmt auch dieser Thomas Isalo-Effekt, der ihn da mit hochgezogen hat über die Jahre. Ne? Du hast dann Stationen gehabt in Leverkusen, Gießen, bist dann immer noch mit jungen 27 Jahren bei uns in Bayreuth aufgeschlagen. Jetzt haben wir beim letzten Heimspiel gegen Vechta ja auch 70 Jahre Bayreuther Basketballgeschichte zum Beispiel gefeiert. Wie hast du denn den Standort in die Organisation vor deiner Ankunft wahrgenommen?
Also ich kannte BBC ja von den Bundesliga-Zeiten und es war immer, fand ich immer mega cool, weil du kamst in die Halle war voll, gute Stimmung. Dann waren die Spiele meistens immer, da waren richtig gute Spieler dabei, da weiß ich noch, Marei, Seifert, Linhardt. Nee, es waren wirklich Top-Spieler und es war immer eklig, gegen Bayreuth zu spielen und immer wenn dir sowas, also immer wenn du irgendwie an einen Ort denkst, an einen Gegner denkst, zum Beispiel Bayreuth, Ludwigsburg, und wenn du denkst, boah, jetzt da hinzufahren wird schwer, dann weißt du, dass da halt irgendwas, eine Fankultur da hinten ist, weil so ein Heimvorteil, den ohne Fans, ohne... Kannst du nicht einkaufen. Das muss da sein. Und das Gefühl, das wird dir als Gegner, also als gegnerische Mannschaft, kriegst du das mit. Und es gibt Mannschaften, wo es ausgeprägter ist und Bayreuth war damals in den Bundesliga-Zeiten, das habe ich immer gemerkt. Und dann natürlich, dann kam der Abstieg und in der zweiten Liga war das dann so, ich habe es gesehen, ich glaube, letztes Jahr waren die Ansprüche sehr hoch, wieder aufzusteigen und so, wurden halt, ich glaube, da wurde die Liga ein bisschen unterschätzt, wie physisch, wie anspruchsvoll diese Liga ist. Und dann, als mich Flo angerufen hat, gemeint, so, ey, Dejan, kannst du dir vorstellen, habe ich gesagt, auf jeden Fall. Also ich mag BBC, ich mag, wie du gesagt hast, ich mag es in Bayern, ich fühle mich da sehr wohl. Deswegen, ja.
Und du hast ja auch so, in Gießen so ein kleines Déjà-vu, was du vielleicht in Crailsheim am Ende auch hattest, ne? Dass du dann eine Rolle hattest, mit der du vielleicht nicht zufrieden warst, wo du dich nicht genug zeigen konntest. Das war wahrscheinlich so für dich auch der Grund zu sagen, ich will wieder irgendwo hin, wo ich auch vielleicht spielen kann am Ende, wenn es drauf ankommt.
Genau, bei Gießen war es damals, ich habe da unterschrieben und da war ich mit Jonathan Meyer auf der 1, also auf der 5. Und dann kam ich da an und hörte dann auf einmal, okay, Stefan Funic haben wir geschafft, doch zu resignen. Und Robin Benzing kam, das wusste ich davor alles nicht. Und dann war es halt so, okay, muss wahrscheinlich, meine Rolle wird anders. Als Spieler akzeptierst du das nie am Anfang. Also findest du es immer kacke. Es ist immer blöd, wenn du auf einmal sagst, du sollst 20, 25 Minuten spielen und am Ende spielst du 10, 15. Aber ich habe die Rolle akzeptiert, war nicht die schönste. Aber wie gesagt, ohne die Rolle, wer weiß, ob ich in Bayreuth gelandet wäre und ob ich dann so glücklich bin, wie ich momentan bin.
Ja, jetzt hast du eigentlich so individuell eine gute Saison bisher gespielt. Ich glaube 53% aus dem Feld, 38 von der Dreilinie. Die Quoten sind super, aber du konntest einfach nicht so oft und vielleicht nicht so intensiv mitwirken, wie du es wahrscheinlich selber gern gewollt hättest. Was sagt denn dein Körper momentan?
Also dieses Jahr wird das erste Mal Verletzungspech. Sowas.
Genau, es waren immer wieder andere Sachen.
Ja, am Anfang des Jahres hatte ich so irgendwie eine Entzündung im Fuß, die ein bisschen nervig war. Da habe ich mich da zurückgekämpft, habe ein Training gemacht gegen Kreisheim, Nase gebrochen. Das kannst du nicht kontrollieren. Dann hatte ich mich zurückgekämpft. Vor allem, wenn du halt auch, wie gesagt, letztes Jahr in Gießen nicht so viel spielst, fehlt dir diese Spielepraxis etc. Und dann lief es richtig gut. Und dann knicke ich im Training, steige ich auf Callums Fuß, knick um. Natürlich ist es dann auch nicht so eine normale Verletzung, sondern ich habe irgendwie so einen kleinen Riss im Knochen. Und dann war es halt so, okay, es tut halt weh. Es tat immer weh. Ich kam da hin, habe mit Flo geredet und habe gesagt, Flo, es kann sein, dass es klappt. Es kann aber auch sein, dass es nicht klappt. Und deswegen hat Flo dann auch richtigerweise entschieden, dann nochmal einen Fünfer zu holen mit Ivan, wo du das einfach so ein bisschen absicherst. Falls Nat sich verletzt, ich mich verletzt, dass wir halt nicht zu klein sind, was sehr wichtig ist.
Ja.
Und ja, jetzt habe ich mit Schmerzmittel gehe ich ins Training und in die Spiele und ziehe es durch. Danach tut es halt immer ein bisschen weh, aber ja.
Aber wie ist so die Prognose? Musst du da irgendwann mal unters Messer? Oder ist es jetzt einfach so, du schaust einfach, was dein Körper sagt und kämpfst dich gar durch die letzten paar Spiele? Oder?
Ich glaube, mit den letzten paar Spielen, da muss ich jetzt einen Punkt, weil ein paar Fans wissen schon, der Verein weiß es schon, das wird dieses Jahr meine letzte Saison sein, Basketball.
Schade, ja.
Weil, genau, ich werde bei Cybex anfangen zu arbeiten.
Ja.
Habe dann ein Jobangebot bekommen, wo ich gesagt habe, irgendwann muss man ja den Schritt machen, weg vom Basketball. Und ich weiß, ich hätte sicher noch 4, 5 gute Jahre in mir. Und ich habe auch gesagt, Flo, ich würde das am liebsten in Bayreuth machen. Und das wäre, würde ich noch Basketball spielen, wäre das No-Brainer. Ich hätte hier sofort verlängert. Aber dadurch, dass ich jetzt 28 bin, meine Frau ist jetzt fertig mit dem Medizinstudium, hat jetzt auch gestern dann den Job hier bekommen, haben wir jetzt gesagt, wollen wir uns mal auf die andere Karriere fokussieren und einfach mal auch mal so Sachen erleben, mal verreisen, bevor die Kinder kommen, jetzt wo du noch ein bisschen frei bist. Und genau, aber
theoretisch würde es irgendwie dein Körper noch hinkriegen, aber ist es wahrscheinlich fraglich. Und du willst wahrscheinlich auch nichts riskieren, dass du irgendwann mal wirklich echte Probleme hast im Leben.
Ich habe mir damals, der Körper, das war eigentlich so dann auch so ein Nebenaspekt, wo ich gedacht habe, weil mir war es immer wichtig, ich wollte nicht verletzungsbedingt aufhören müssen.
Mhm.
Und jetzt habe ich gemerkt, mein Körper wird älter und es passieren solche Sachen und ich brauche halt ein bisschen länger Zeit. Als junger Spieler, weiß ich noch, bin ich umgeknickt, hatte Bänder, das war in 2 Wochen wieder da, jetzt brauche ich 6 Wochen.
Mhm.
Und ich habe gesagt, ich will irgendwann noch mit meinen Kindern Fußball spielen, Basketball spielen können, ohne irgendwie Probleme zu haben. Und das war dann halt auch noch so ein Aspekt, wo ich gesagt habe, so, ja, lieber höre ich jetzt auf und wahrscheinlich basketballerisch war ich noch nie so gut. Mein Papa sagt, meine Familie sagt, wir haben dich noch nie so gut gesehen auf dem Level, so erfahren, so abgezockt. Finde ich auch. Also ich fühle mich, also macht sehr viel Spaß Basketball momentan, aber man sollte halt gehen, wenn es am schönsten ist.
Ja, und man hat es echt gesehen, auch so in der Zeit, wo es dir gut ging, es war so wichtig, dich auf dem Feld zu haben. Ja, also gegen Gießen zum Beispiel fand ich, dein Impact hat uns wahrscheinlich sogar das Spiel oder geholfen, das Spiel zu gewinnen. Und da warst du ja auch am Ende auf dem Feld gestanden. Jetzt gegen Vechta bist du, glaube ich, erst am Ende gekommen, wahrscheinlich auch wieder aus gesundheitlichen Gründen.
Ich war krank die Woche.
Ah, okay.
Ich habe mich Mittwoch erkältet, richtig, also random.
Ja.
Und dann war ich halt krank und dann war ich Freitag zwar wieder da, aber die Jungs, also Ivan und Nat, haben das ja auch erste Halbzeit richtig gut gemacht. Und dann, weil es war ja immer so, dass alle dreimal reinkommen und dann verstehe ich auch Coach, wenn er sagt, okay, lass ich die spielen, noch Ding. Ob man es immer mag, ist es so, aber ich verstehe es und das war auch der richtige Schritt. Und dann kam halt in der 4. Viertel, hat er gemeint so, Bern, bist du ready? Ich bräuchte dich ja auf dem Feld. Ich so, ja, mal schauen. Und hat er gemeint, geh mal ein bisschen aufs Fahrrad. Ich gesagt, nee, passt schon, komm, hau mich rein. Ich hab keine Lust auf Fahrradfahren.
Jan.
Und dann, genau, dann habe ich es geschafft. Aber mein Körper danach zum Beispiel, ich habe geschwitzt, wirklich noch eine Stunde danach halt. Weil der hat vom 0, also 0 Grad Temperatur auf 100% Betriebstemperatur, war schon nicht ohne.
Ist ja auch nicht ganz ungefährlich, wenn der Körper angeschlagen ist und du dann wirklich Profisport betreibst. Also insofern war es vielleicht so richtig, wie es war am Ende.
Ja, also wie gesagt, das war, wir haben auch ein sehr, sehr gutes Ärzteteam, die passen da schon sehr auf uns auf, dass uns nichts passiert, deswegen.
Jetzt trotzdem nochmal zur jetzigen Saison. Das war ja eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Und du warst jetzt trotzdem aus meiner Sicht der erfahrenste Spieler im Team, allein schon wegen, was du in der Karriere alles schon gesehen und erlebt hast. Wie hast du denn diese junge Mannschaft so durch die Saison begleitet? Du wurdest ja auch zum Co-Kapitän ernannt von Flo. Also wie hast du die da so durchgesteuert, gerade durch die Tiefphasen am Anfang und motiviert? Ich denke, du hast ja auch einen Locker-Room-Aufgabe gehabt von Flo, oder?
Ja, also damals, ich habe mir die Kapitänrolle damals mit Drew geteilt.
Genau.
Und mir war das immer wichtig. Ich habe mir immer, als ich die Kapitänrolle bekommen habe, habe ich mir gedacht, was fand ich früher cool bei meinen vorgängigen Kapitänen? Was fand ich cool? Was war das, was ich cool fand, was nicht? Und mir war Nummer eins das Wichtigste, dass eine positive Teamchemie herrscht, dass alle sich verstehen, dass alle sich mögen. Also das haben wir geschafft. Ich liebe die Jungs. Es macht richtig Spaß mit denen, wirklich. Mhm. Und weil ich denke, wenn du das hast, das ist die Basis, um erfolgreich zu sein. Und mir war es nicht wichtig. Also natürlich ärgere ich mal die Jungs mit so ein paar Sprüchen, wenn mal so bei Würfe daneben gehen, weil ich dann halt diese Ernsthaftigkeit, wenn die sich zu sehr aufregen oder so, versuche ich dann halt rauszunehmen mit Spaß. Bei mir ist immer Humor, lacht mal ein bisschen, es ist Basketball, es ist euer Hobby, seid nicht zu verkopft.
Aber auch ihr Beruf.
Natürlich, ja, weil ich finde, wenn du den Beruf liebst, wenn du glücklich bist, du Spaß dabei hast, dann spielst du besser und dann gewinnst du auch Spiele. Und am Anfang des Jahres ist ja so eine junge Truppe so zusammengewürfelt für viele Spieler, die Pro-A noch nicht kennen. Und ich verstehe, alle wollten sofort alles auf einmal. Alle wollten gewinnen, alle wollten das, alles auf einmal. Und ich finde, Flo hat es sehr gut gemacht, dass wir halt uns immer, wir hatten ein Spiel, da haben wir gesehen, was lief am schlechtesten, daran gearbeitet. Dann wurde das besser, das nächste Spiel, dann hast du gemerkt, okay, ein anderer Aspekt war nicht so gut. Und so haben wir uns immer mehr und mehr hochgearbeitet. Und das war so ein richtiges Learning. Und am Anfang haben so die Jungs gemeint, so, ja, verlieren Spiele, blöd. Und jetzt, wo du siehst, okay, es ist wie so ein Puzzle, es klappt alles so ein bisschen besser zusammen und jeder weiß, was seine Rolle ist, was er zu tun hat. Und ich finde, da hat man jetzt so einen richtig Lernprozess gesehen und die Jungs haben sich auch super entwickelt einfach. Wenn du jetzt schaust, wo ein T am Anfang dieses Jahr der Saison war.
Terry Horn.
Ja. Genau. Oder auch ein D-Mac, wo der am Anfang des Jahres war und jetzt Lenny, Mo, das sind so gute Entwicklungen. Lenny, ich weiß nicht, der Lenny, Mo. Das ist noch am Anfang der Saison, hat er einen Pull-Up, Dreier-Fake gemacht, ein Dribbling, dann immer gepasst. Jetzt macht er einen Fake und geht zum Linkskorbleger und macht zwei, drei Layups pro Spiel pro Linkskorbleger. Und das sind halt so Schritte, wo du siehst, so die Jungs arbeiten sehr, sehr hart. Und das wird sich auf lange Sicht auszahlen.
Ja, der sportliche Erfolg kam ja jetzt dann auch. Ne? Ihr habt jetzt angefangen, zu Hause Playoff-Teams zu schlagen. Ihr haltet auch auswärts wirklich lange im Spiel mit. Aber der Prozess hat jetzt einfach trotzdem lang gedauert und für manche Leute in der Fanbase wahrscheinlich einfach zu lang. Ja. Aber man muss jetzt wahrscheinlich nehmen, wie es kommt und Flo kriegt ja auch die Chance, noch ein Jahr weiterzuarbeiten.
Ja, also ich finde, ich kann das vergleichen mit Dresden. Die Dresdner Jungs, wenn du den Chor zusammenhältst und dann immer zwei, drei Spieler, die halt, das passiert, dass Spieler weggehen und die du halt sinnvoll gut ersetzt.
Gibt es ein paar Beispiele. Münster zum Beispiel ist auch so ein Beispiel.
Münster, du kannst Playoffs spielen. Du kannst Playoffs spielen und sobald du in den Playoffs bist, ist alles möglich. Mhm. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass Mo, T bleiben.
Ja.
Und wenn du da dann weiterknüpfen könntest, glaube ich, dann sieht es nach einer rosigen Zukunft weiter wieder aus.
Ja. Jetzt hast du trotzdem schon mal kurz über deine Zukunft gesprochen. Es würde mich trotzdem interessieren, du hast ja gesagt, also Cybex ist ja jedem ein Begriff und auch der CEO von Cybex, Hannes Schlamminger, ist ja auch unser Aufsichtsratsvorsitzender. Ich nehme an, das ist irgendwie über ihn gelaufen, aber was wird so der Zukunft deine Aufgabe sein und was reizt dich da dran?
Ich wusste nie, was ich nach dem Basketball machen wollte. Und damals, das war auch ein Grund, als ich hier ankam mit Flo geredet, hat er gemeint so, ey, quatsch mal mit Johannes Schlamminger, der ihr werdet euch verstehen. Und da bin ich mit meiner Frau hergekommen, der hat mir Cybex gezeigt. Der hat mir alles hier gezeigt, sind durch das Office gelaufen. Und dann hat er gemeint, Dejan, komm hier, spiel Basketball, irgendwann mal reden wir, dass du dann hier den Schritt machst, nach Basketball weg. Und das war halt für mich ein Grund und ich habe ihm damals auch schon, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen soll, ich habe ihm damals schon die Hand gegeben. Ich so, hey Hannes, ich mach das. Ich mach das hier, Bayreuth, ich kläre das mit Flo, das ist nebenbei, wir machen das hier, ich werde nächstes Jahr unterschreiben. Flo wusste das gar nicht, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also ich habe dem Standort Bayreuth eine Zusage gegeben, bevor ich BBC Bayreuth eine Zusage gegeben habe.
Okay.
Und ja, war der richtige Schritt.
Ja.
Und warum ich jetzt bei Cybex bin, das ist halt einfach so, ein Unternehmen, wo du nicht Krawatte, Anzug tragen musst, sondern du kannst dich ja normal anziehen. Sehr jung, sehr motiviert. Ich bin im International Sales. Ich arbeite mit unterschiedlichen Ländern, also Distributeuren zusammen in Asien. Und da verkaufst du die Produkte und ich bin ein Ansprechpartner. Und dann ist es so der Mix aus Sachen, also Sales, Marketing, Business Development und halt auch mal ab und zu mal verreisen oder so. Dieser Verreisen-Aspekt hast du im Basketball immer noch so. Also das bleibt da. Aber es ist halt mal was anderes so.
Ja. Es sind auch einige ehemalige Ex-Basketballer. Also unser letzter Geschäftsführer Johannes Feuerpfeil ist auch mittlerweile bei Cybex.
Das ist mein Abteilungsleiter.
Okay, Wenn er geblieben wäre, wäre es auch beim Basketball gewesen. Also jetzt trefft euch.
Da laufen halt wirklich alles. Sehr, sehr viele Basketballer rum und ja, es ist ja. ist einfach ein, ist nicht so, ist eine lockere Stimmung, aber eine ambitionierte Stimmung. Ja. Und das gefällt mir.
Ja, das klingt doch spannend. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir haben nächstes Jahr dann doch unterm Korb Verletzungspech, Diana. Kann ich Flo nicht trotzdem mal anrufen, nur so für 2, 3 Spiele?
Ich habe gesagt, ich bin dem BBC also Standort Bayreuth so dankbar, weil das, ich bin jetzt hergekommen, meine Frau hat einen Job, ich habe einen Job, es hat alles so reibungslos funktioniert. Ich bin Johannes sehr dankbar, dass er mir das ermöglicht hat, nach dem Studio einfach so einen guten Job zu bekommen. Und ich habe gesagt, wenn ihr mich braucht, ich weiß nicht, ob ich wie fit ich bin, ja. Aber
kommt ja auf den Job drauf an.
Ich bin sowieso in der Halle, ich werde mir viele Spiele anschauen, ja. Ich mag die Jungs, ich werde mit den Jungs immer noch grillen und Spieleabende machen und wenn es wirklich ein Noter Mann ist, warum denn nicht?
Ich lade dich jetzt schon mal ein, Dejan, dass wir kommende Saison zusammen ein Spiel kommentieren. Vielleicht gegen Crailsheim, wenn sie noch in der Liga sind.
Sehr gerne.
Oder? Das können wir doch mal.
Darauf freue ich mich.
Können wir uns immer vornehmen.
Ja.
Ja, jetzt bleiben wir doch mal im Hier und Jetzt. Denn Samstag steht ein Derby an, nämlich das Franken-Derby in Nürnberg. Samstag um 18.30 Uhr ist Jump. Ich denke, da braucht die Mannschaft jetzt keine extra Motivation, oder?
Nee, Derby ist ein Derby. Also, das haben wir. Also, die Deutschen haben es den Amis schon sehr klar gemacht, wie wichtig das den Fans ist, dass wir vor denen im Ranking sind. Flo hat es heute auch nochmal im Meeting erwähnt. Also das wäre, dass wir das gewinnen, das ist eigentlich nicht ein Must-Win, aber schon ein Must-Win eigentlich. Und nee, ich freue mich. Vor allem das Coole ist auch, meine Familie aus Serbien kommen ein paar Leute her und aus Kanada, weil die wissen halt, die wollten mich nochmal spielen sehen, bevor ich aufhöre. Und dann habe ich gesagt, ey, komm gegen Nürnberg, das ist ein Derby, das wird cool. Und genau, diese werden jetzt auch da sein. Dann habe ich noch ein bisschen familiäre Unterstützung.
Ja, noch viele Bayreuther Fans natürlich, die mit hinfahren. Also da wird richtig Stimmung sein in der Halle.
Ich freue mich. Also ich freue mich. Ich habe schon gehört, irgendwie wurden jetzt nochmal extra Tickets beantragt und es sind mehr Fans da, als eigentlich da sein sollten, aus Nürnberger Sicht, was mich sehr freut. Und jetzt ist es an uns, ein gutes Spiel zu liefern und Nürnberg zu besiegen und die Fans glücklich zu machen.
Ja, ich wurde auch eingeladen vom Nürnberger Kommentator, mit ihm das Spiel zu kommentieren. Also das heißt, es wird auch eine Bayreuther Stimme bei Sportdeutschland TV vertreten sein, für die es nicht in der Halle sehen können. Also ich halte da die Fahne mit hoch und werde es natürlich auch feiern, wenn ihr das Ding dann wirklich nach Hause holen solltet.
Ja, ich freue mich.
Ansonsten vielleicht noch ein letzter Hinweis, ist das nächste Heimspiel. Das ist nämlich am 5. April um 19 Uhr gegen Düsseldorf. Im besten Fall geht es da für euch um gar nichts mehr, außer natürlich die Saison vernünftig vor eigener Kulisse zu Ende zu spielen. Für Düsseldorf geht es wahrscheinlich immer noch drum, in der Liga zu bleiben. Aber ich denke, ein paar Siege sind noch drin dieses Jahr, oder?
Also wir hatten, ich glaube, wir haben noch 2 Heimspiele.
Also auf jeden Fall Karlsruhe, Düsseldorf.
Düsseldorf, das sind die, weil wir haben ja jetzt 3 Heimspiele in Folge gewonnen. Ja. Flo hat ein Ziel gemacht, 5 Heimspiele in Folge zu gewinnen und so die Saison zu beenden. Und ich finde, das Ziel ist angemessen und das sollten wir erreichen. Und gegen Düsseldorf haben wir ja schon mal gewonnen, das hilft immer. Und die haben es notwendig, aber jetzt, ich hätte nichts dagegen, gegen die zu gewinnen und es denen noch schwerer zu machen.
Ich denke, wir alle nicht. Und das Statement lasse ich gern so stehen und sage vielen lieben Dank, dass du bei mir im Podcast warst, Dejan Kovacevic. Wir wünschen dir alles Gute für deine berufliche Zukunft und natürlich erstmal für den Rest der Saison, dass das einfach noch für dich auch ein sportlicher, schöner Ausklang wird. Und ich denke, wir werden uns trotzdem immer wieder in der Oberfrankenhalle über den Weg laufen.
Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall gar kein Problem.
Mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Auch für euch Fans da draußen, ihr habt es gerade gehört. Samstag natürlich alle nach Nürnberg, die irgendwie Zeit haben. Und am 5. April dann spätestens wieder in der Oberfrankenhalle beim Heimspiel gegen Düsseldorf. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei BBC Bayreuth. Kurzzeit.
Der Podcast wird präsentiert von VFM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de
It's BBC Bayreuth Courtside.